Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der aktuellen Podcast-Folge. Wir reden heute nicht über die nächste heiße Aktie oder das aktuellste Fondskonzept, sondern wir gehen in die Tiefe und gucken uns das Fundament der gesamten Branche einmal an. Die große Frage über allem, welcher Vermögensverwalter ist eigentlich stabil und solide aufgestellt? Da habe ich zwei Experten zugeschaltet, die sich in diesem Thema gut auskennen. Einmal Frank Eichelmann von der ProBoutiquenFonds GmbH und Sven Carcossa von der Capitell Vermögensmanagement AG. Herzlich willkommen, ihr beide erstmal.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Hallo.
Hi. Ja, fangen wir mal an bei dir, Frank. Das Motto der ProBoutiquenFonds GmbH lautet ja Transparenz für den Boutiquenmarkt. Und ihr habt jetzt vor kurzem eine Studie rausgebracht mit dem Namen PBF Monitor. Warum jetzt diese Studie? Es gab ja schon eine ganze Reihe von Studien in der Vergangenheit. Wo ist die Lücke? Warum brauchen wir diese Studie?
Ja. Na, danke für die Frage. Also wir haben uns natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht und der Ansatz war, wirklich mal den Markt anzuschauen und da haben wir eigentlich eine Lücke entdeckt. Was ist die Lücke? Es gibt schon relativ viele Studien, es gibt relativ viele Siegel. Die gehen aber immer dahin, dass Fragebogen versendet werden, die individuell natürlich beantwortet werden. Und es ist so, dass natürlich immer nur ein Teil der Marktteilnehmer auch befragt wird. Und wir haben da so ein bisschen die Objektivität hat uns eigentlich gefehlt in Vergleichen. Und häufig geht es auch um Performance. Das muss man auch ganz klar sagen. Von Mandaten oder von Fonds gibt es ja zahlreiche Auszeichnungen, mit denen geworben wird. Und wir haben gesagt, wir wollen uns mal weniger die Performance von Vermögensverwaltern oder Asset Managern anschauen, sondern wir wollen uns mal die Solidität und die Substanz der Geschäftsmodelle eigentlich anschauen. Und was uns da eben auch sehr wichtig war, dass man in der Lage ist, mit der Studie oder auch mit dem Indikator verschiedene Geschäftsmodelle vergleichen zu können. Das heißt, wir haben ja im Markt, im Groben gibt es klassische Wealth Manager, wie auch eine Capitell. Dann gibt es Asset Manager, die eben rein ihre eigenen Produkte im Markt anbieten. Und dann haben wir Mischmodelle. Und das war uns halt auch wichtig, dass wir in der Lage sind, mit den Auswertungen und auch eben mit dem Siegel und mit dem Indikator verschiedene Geschäftsmodelle auch miteinander vergleichen zu können. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, die wir bisher eben nicht gesehen haben am Markt. Und das passt natürlich dann auch ideal zu dem Thema Transparenz und Objektivität, die wir voranbringen wollen, um die Branche letztendlich natürlich auch einer breiten Masse noch bekannter zu machen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Sven, zu dir dann. Wie sieht das Ganze aus der Sicht eines Vermögensverwalters aus? Ihr habt euch ja für diese Studie entschieden und nicht für eine der anderen Studien. Was sind die Gedanken von eurer Seite dabei?
Ja, zunächst erstmal retourniere ich an dich. Du hast es schön gesagt, Performance ist vergänglich und es trifft eigentlich auch den Nagel auf den Kopf. Wir haben ja ein Marktumfeld, was man ja aus dem Blickwinkel der Kunden betrachten muss. Ja. Zunächst spielt natürlich eine Rolle, wie agiert man als Vermögensverwalter im Depot-Kontext, auch auf der Performance-Ebene. Aber die Rolle darüber hinaus sollte ja auch eingenommen werden aus der Perspektive des Kunden. Welches Setup bietet der Vermögensverwalter auf der strukturellen Ebene? Welches Fundament hat er? Wie ist die Firma aufgestellt? Und wie funktioniert auch die Kundenbetreuung? Das sind für mich die drei entscheidenden Faktoren letzten Endes. Und ich fand euren Ansatz insofern sehr interessant, weil er wirklich sich abgrenzt von den üblichen Studien, weil ihr den detaillierten Blick habt in die finanzielle Situation hinein. Und das ist ja letzten Endes auch das, was unsere Kunden beschäftigt oder auch die Interessenten von Vermögensverwaltern. Mit wem habe ich es zu tun? Wie stabil ist dieses Haus? Wie finanziert sich der Vermögensverwalter, beziehungsweise wie ist überhaupt die Eigenkapitalausstattung? Und all diese Themen sind natürlich auch vertrauensbildende Themen, die beantwortet werden wollen. Und warum haben wir uns dafür entschieden? Eben genau deshalb. Ihr habt uns attestiert, dass wir dort sehr, sehr solide ausgestattet sind und demzufolge ja in puncto Effizienz und Resilienz ja einen schönen Platz einnehmen. Demzufolge haben wir uns für euch entschieden und auch uns dafür entschieden, das Siegel extern zu publizieren. Das macht uns stolz. Darauf werden wir logischerweise zurückgreifen. Darüber hinaus interessiere ich mich stets für einen tiefergehenden Branchenvergleich. Ich komme ja wie ihr beide aus dem Depotbankengeschäft und Frank, du weißt es, ja. Wir haben damals immer wieder über unsere Depotbanken, ihr wie wir, ich habe ja Credit Suisse Background, versucht, einen tiefergehenden Einblick zu bekommen in die Branche. Und du hast es gerade gut gesagt, das meiste zielt immer ab auf den Depotkontext, aber letzten Endes nicht auf die Struktur dahinter. Und insofern habe ich mich dafür interessiert, genau diesen internen Blick zu bekommen. Und demzufolge sind wir zueinander gekommen.
Immer. Absolut. Ganz kurze Nachfrage dazu. Du hattest schon gesagt, ihr wollt das Siegel auch nach draußen verwenden. Generell die Ergebnisse der Studie, wollt ihr die insbesondere intern verwenden oder im Kundengeschäft? Braucht der Aufsichtsrat solche Informationen? Was habt ihr euch da vorgestellt?
Ja, wir werden das über unsere klassischen Kanäle kommunizieren, denn letzten Endes ist es ja so, dass der unabhängige Vermögensverwalter, so wie Capitel, wir sind ja nicht in diesem Spotlight wie jetzt die klassischen Banken am Markt. Wir sind eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. So heißen, wir müssen natürlich auch unsere Kunden überzeugen oder unsere Interessenten, wie wir aufgestellt sind. Das ist natürlich dann ein externes Gütesiegel, was man in der Kundenkommunikation auch gut einsetzen kann und was unsere 25-jährige Firmengeschichte gut untermauert, ja, und natürlich auch die Stabilität, die wir mitbringen.
Okay. Du hattest eben schon mal das Thema Eigenkapital angesprochen. Ihr liegt ja im ersten Drittel der Top 100 Vermögensverwalter. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Signal für eure Kunden.
Absolut, ja. Das Eigenkapital ist unser Fundament, ermöglicht uns volle Unabhängigkeit, untermauert unsere DNA. Und es ist ja nichts Neues, dass es grundsätzlich genügend Fragezeichen gibt zum Strukturwandel im deutschen Banking. Ausländische Mehrheitseigentümer, ja, diverse Banken verschwinden vom Markt. Dass da natürlich von Interessenten auch mal Fragezeichen kommen. Ja, wie steht es um den Vermögensverwalter? Wer ist der Gegenüber? Das ist ja die logische Konsequenz. Demzufolge ist ja das eine vertrauensbildende Maßnahme, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier auch auf das Siegel zurückzugreifen. Ja.
Mhm, danke. Frank, jetzt nochmal ein anderes Thema. Wenn man in die Studie PBF Monitor reinblickt, dann fällt auf, dass im Bereich der Altersstruktur nur 4,8% der Geschäftsführer unter 40 Jahre alt sind. Sind die Vermögensverwalter eigentlich für den Nachwuchs völlig unbekannt?
Also ich würde mal sagen, in der Breite ist das schon so. Also da haben häufig natürlich die Situation bei jungen Talenten während des Studiums, müssen sie sich auch bewerben auf Werkstudententätigkeiten. Sie brauchen jemand, wo sie, sage ich mal, auch ihre entsprechenden Studienarbeiten abwickeln können. Und da stellen wir halt fest, dass diese Branche insgesamt der unabhängigen Vermögensverwalter, unabhängigen Asset Manager, da gar nicht auf dem Radar ist von den Studenten und von den jungen, sage ich mal, künftigen Berufseinsteigern. Also es ist halt so, die sind sehr hingezogen eigentlich zu großen Adressen, die vermeintlich ganz tolle Karrieremöglichkeiten bieten. Aber was wir festgestellt haben, also wir haben tatsächlich mal vor einigen Monaten haben wir mal eine kleine Auswahl, es waren 10, 12 Studenten, Betriebswirtschaftsstudenten eingeladen zu uns ins Büro und haben denen mal vorgestellt, zwei Dinge eigentlich. Zum einen, dass aktives Asset Management doch auch sinnvoll ist. Das war das Erste, weil man ja häufig hört, junge Menschen kaufen nur ETFs. Also das war uns mal wichtig, mal auch zu beleuchten, was aktives Asset Management eigentlich bringen kann. Und das andere Thema war, dass wir Ihnen mal erläutert haben, was eigentlich unabhängige Vermögensverwalter sind, was die für Möglichkeiten auch bieten und was es da auch für berufliche Chancen für Berufseinsteiger, aber nicht nur Berufseinsteiger, sondern auch künftige Karrierechancen gibt. Und die Resonanz fanden wir sehr gut, muss ich sagen. Also wir haben viele Gespräche danach auch geführt und es hat uns ganz klar gezeigt, es ist mangelndes Wissen. Also die wissen halt gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass die vielleicht attraktiver sind als jetzt bei einer Goldman Sachs oder Merrill Lynch oder wem auch immer, einer Deutschen Bank eben die Karriere zu beginnen. Und das ist ein großes Thema. Ich glaube, da sind wir alle aufgerufen, am Markt da mehr für zu tun, damit einfach dieses Bewusstsein bei jungen Menschen steigt, dass das auch eine interessante und attraktive Karrierechance sein kann.
Das ist ja eigentlich eine Steilvorlage. Sven, ihr habt um die 60 Mitarbeiter und gehört damit zu den Top 12 Adressen in Deutschland. Was tut ihr, um Nachwuchs heranzuführen und zum Teil auch Generationswechsel voranzutreiben?
Also es sind jetzt sogar 70 Mitarbeiter. Wir sind ganz klar befinden uns in diesem War of Talents, von dem ja häufig gesprochen wird. Wie schaffen wir es, attraktiv zu sein? Ich glaube, grundsätzlich geht es erstmal darum, mit unserer Größe, die wir mittlerweile haben, haben wir auch diverse Strukturen, um unterschiedliche Profile anzusprechen. Ja? Das kann jetzt ein klassisches Profil sein für unsere Stabseinheiten, IT, Compliance, haben wir auch jetzt verjüngt, zentrales Backoffice, genau für diejenigen oder unser Qualitätsmanagement für diejenigen, die sagen, ich sehe mich nicht zwingend in der Kundenbetreuung. Auch dort haben wir spannende Jobprofile. Die sind natürlich sehr stark prozessgetrieben, kontrollgetrieben, also das, was Qualitätsmanagement auch ausmacht. Also eher, sag ich mal, den internen Kunden zu servicen. Und dann haben wir logischerweise auch einen großen Bedarf in unseren 7 Niederlassungen zu verjüngen. Ne? Und da sind wir mittendrin. Wir haben allein im Jahr 2024 4, 5 neue Berater eingestellt im Alter von 30 Jahren, Pi mal Daumen, 28, 32 Jahre an unseren Standorten haben verjüngt. Das auch als Invest in die Zukunft, ganz klar. Uns ist natürlich auch bewusst, wenn wir neue, jüngere Berater mit an Bord nehmen, dass da logischerweise auch nicht die Kundenbücher mit sich kommen, wie man das vielleicht jetzt bei einem 45-, 50-Jährigen der Fall ist und damit rechnet. Im Gegenteil, uns ging es darum, einen soliden Unterbau zu schaffen für unsere mittlerweile doch, ich sage es immer liebevoll garniert, Altberater, die natürlich auch schon sich Gedanken machen, ja, Frank lacht schon, wie die Zukunft ist, ja, in welche Richtung es geht und die vielleicht auch schon eher in dem Segment sind, ein Stück weit zu reduzieren, aber einen großen Kundenbestand haben und dort auch Hilfe benötigen. Also wir sprechen dann erstmal über ein klassisches Pharma-Profil und da haben wir ordentlich aufgestockt. Die Ansprache kann ich gleich nochmal erklären, wie uns das gelingt im Punkto Recruiting. Fakt ist, wir bieten dort sehr, sehr viel, bilden jetzt aktuell 4 Personen zum Apps-Generationsberater aus und Estate-Planner. Das ist auch ein kostspieliges Ereignis, sage ich mal, 14 Monate, untermauert aber ganz klar unseren Wunsch, dass wir ja auch die jüngere Garde ganzheitlicher aufstellen wollen, weil das ist auch ein Trend der Branche, dass wir uns nicht nur permanent auf Portfolio-Management konzentrieren, sondern Satelliten drumherum bauen, die dann entsprechend auch den Kunden ganzheitlicher betrachten. Und die Idee hierbei ist, dass wir an jedem unserer Standorte solch einen Generationsberater auch mit dabei haben, der ja als Sparringspartner für Kunden als auch für unsere in Anführungsstrichen Altberater dient, ja. Und so haben wir dann auch diesen Switch geschafft, mit 2 Generationen am Kunden unterwegs zu sein. Das bietet unglaubliche Synergien.
Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Wo kommen diese auch jüngeren Leute her, die ihr einstellt? Und was sind so die schlagenden Argumente eigentlich, warum ihr sie für euch begeistern könnt? Ist das eine Begeisterung für die Branche oder speziell für euer Unternehmen auch?
Sowohl als auch kann ich jetzt gar nicht so stark differenzieren. Wo kommen diese her? Wir haben rekrutiert aus dem Privatbankensektor, aus dem Sparkassen- und Volksbankensektor. Auch Werkstudenten, Frank hat es vorhin kurz angesprochen, sind sehr beliebt über jetzt hier in Frankfurt, Goethe-Uni und Frankfurt School. Warum sind wir anscheinend eine beliebte Adresse? Ich denke, wir werden schon als sehr modernes Unternehmen wahrgenommen, sehr kommunikatives Unternehmen im Bereich der unabhängigen Vermögensverwalter, haben da auch eine gewisse Reichweite. Aber wir suchen auch die Kooperation, auch mit den Universitäten. Vor allen Dingen suchen wir vor allen Dingen auch die Kooperation unter der Mitarbeiterschaft. Ja? Also das heißt, wir haben ein Modell entwickelt, das sich nennt Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Wir belohnen monetär, wenn sich jemand darum kümmert, aus seinem Netzwerk auch neue Personen für uns zu gewinnen. Und demzufolge haben wir über dieses Programm ja circa 70% der letzten Neueinstellungen auch gewonnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor, weil natürlich es ist ähnlich wie im Private Banking, das Weiterempfehlungsgeschäft dort gerade in diesem War of Talents, den ich vorhin beschrieben habe, eine positive Rolle spielt. Ja. Aber Fakt ist, man muss die ganze Klaviatur spielen. Ja. Mhm. LinkedIn Recruiting gehört auch dazu.
Okay. Ja, wir haben noch einmal kurz zum Abschluss vielleicht noch, Frank, zu dir nochmal. Es ist vorhin ganz kurz erwähnt worden, der PBF Strengths Indikator. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Ein Gütesiegel, ein Qualitätssiegel. Für wen wird das vergeben und wie kann man das nutzen?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Frage. Also für wen wird es vergeben? Letztendlich fließen alle Gesellschaften, die unabhängig am Markt als Vermögensverwalter oder Asset Manager auftreten, die über, ich sag mal, wenn man es technisch differenziert oder beziehungsweise näher beschreibt, sind das Finanzportfolioverwalter, die über eine Lizenz bei der BaFin verfügen. Die sind automatisch, sage ich mal, im Universum enthalten. Die fließen in diese Studie ein und in dem Indikator werden eben verschiedene Elemente, die sich aus der Bilanz und GNV, aber nicht nur daraus, sondern da geht es auch um das Thema Krisenresilienz, Profitabilität, das sind auch Dinge, die damit einfließen. Und daraus wird eben, sage ich mal, die Top-Gruppe gekürt. Das wären eben diese Top 25 und die dürfen dann dieses Siegel, diesen PBF Strengths auch verwenden in der Außenwerbung, wenn sie das möchten. Ja, die Studie insgesamt konzentriert sich so auf die Top 100. Warum haben wir das gemacht? Das hat einen bestimmten Grund, weil wenn man sich die Marktstruktur anschaut, ist es so, dass die Top 100 Adressen schon wirklich einen sehr, sehr großen Anteil am Markt auch abdecken. Wir haben ja insgesamt so circa 450 unabhängige Vermögensverwalter, aber wenn man die Top 100 nimmt, je nachdem, welchen Indikator man sich anschaut, guckt man nach den AOMs, guckt man nach den Provisionserträgen, guckt man nach anderen Kennzahlen, da bin ich wahrscheinlich bei 80-90% teilweise des Marktes. Ja, und folglich spielen die natürlich eine wesentliche Rolle. Und das war uns wichtig, auch dann sich darauf stärker zu konzentrieren. Aber nochmal, es fließen alle mit ein. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den habe ich am Anfang nicht erwähnt. Was interessant ist, wenn man sich diese Top 25 anschaut, sind eben nicht nur die ganz großen Adressen, ja, und da sind auch durchaus kleinere Adressen dabei, wenn man sich jetzt AOMs oder auch eben die Provisionserträge anguckt und natürlich sind größere Adressen eher dort, weil Skaleneffekte wichtig sind im Geschäft und die ziehen sich natürlich auch dann am Ende des Tages in der Profitabilität auch eines Unternehmens mit rein. Aber es gibt durchaus auch kleinere Gesellschaften, die vielleicht im Bereich von 400-500 Millionen liegen, die sehr gut gemanagt sind, die vielleicht sehr, in Neudeutsch würde man sagen, lean aufgestellt, lean organisiert sind. Die haben es durchaus auch geschafft, in diese Top-Gruppe eben vorzustoßen. Und das fanden wir ganz gut. Wir haben das vorher eben nicht simuliert, dass wir gesagt haben, das Ergebnis soll rauskommen, aber der Wunsch war klar da. Eben sich sehr zu also sag ich mal sehr unabhängig zu sein und verschiedene Geschäftsmodelle und unterschiedliche Größen auch entsprechend vergleichen zu können. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen.
Prima. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich durch mit den Themen, die wir uns vorgenommen hatten. Nummer 2 im Gesamtranking des Indikators hat die Capitel gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, Sven.
Ja, vielen Dank euch. Auch von meiner Seite.
So viel Luft nach oben ist da nicht mehr, aber ihr seid dann zumindest gut unterwegs. Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, wir haben Ihnen den Hintergrund der Studie und auch die praktischen Anwendungen etwas erläutern können. Bei Fragen können Sie sich natürlich gerne auch an die beiden Gesprächspartner wenden. Wir werden die Kontaktdaten in den Shownotes natürlich einstellen und da können Sie dann auch den direkten Kontakt suchen. Das ist ja einer der Punkte auch bei den Vermögensverwaltern generell, die sind ansprechbar. Das sind keine so großen Läden, dass man die Ansprechpartner nicht erreicht, sondern nutzen Sie das gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich hoffe, wir sprechen uns dann bald am Telefon. Und den beiden Diskutanten hier, Frank und Sven, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.